Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wir haben unsere Nase in einem Buch. Immer am Freitagnachmittag hier auf DRS 1. Buchzeichen heisst die Sendung, am Mikrofon Regi Sager. Er ist einer von diesen Krimi-Autoren, die in den letzten Jahren unheimlich populär geworden sind. Der Stieg Larsson. Und zwar mit seiner sogenannten Millennium-Trilogie, Verblendung, Verdammnis und Vergebung. Die drei Titel sind in der Schweiz schon seit Monaten in der Taschenbuch-Bestsellerliste. Ja, in der aktuellen Liste sind sie sogar genau in dieser Reihenfolge auf Platz 1 bis 3. Und weltweit sind schon über 15 Millionen Exemplare von diesen spannenden Thriller verkauft worden. Die drei dicken Bands, die gehören eigentlich zusammen, aber jeder kann auch einzeln gelesen werden. Und der erste Band, Verblendung, ist jetzt verfilmt worden und ist gerade erst in der Schweizer Kino angelaufen.
Die Millennium-Trilogie beginnt. Die Verfilmung des Weltbestsellers.
Der Autor Stieg Larsson hat seinen Welterfolg nicht mehr erlebt. Er ist kurz vor der Veröffentlichung von seinem Roman gestorben. Lucia Stettler stellt den schwedischen Autor, der ursprünglich Journalist war, vor. Sie redet mit dem DRS-Schweden-Korrespondent Bruno Kaufmann, der Stieg Larsson noch persönlich getroffen hat. Und zusammen gehen sie der Frage nach, was echt all die Millionen von Lesern dermassen fasziniert an seinen Büchern.
Verblendung, Verdammnis, Vergebung. Die Titel tönen nach biblischen Dimensionen. Und es ist tatsächlich keine leichte Kost, die ihm da der Stieg Larsson präsentiert. Schon rein seitenmässig kommen die Bücher voluminös daher. Aber die Fans sind begeistert, geben die Bände unter der Hand weiter. Und so ist der Autor ohne grossen PR-Aufwand in den letzten paar Jahren vom Keimtipp zum Massenphänomen geworden. Oder wie es ein Leser da formuliert.
Es ist lustig, dass bei diesem Buch, beim Stieg Larsson, ist mir noch nie so von vielen Seiten empfohlen worden, ich soll unbedingt das Buch lesen. Es scheint also wirklich sehr verbreitet zu sein und sich auszubreiten wie eine kleine Seuche.
Die kleine Seuche hat sich schon auf der ganzen Welt verbreitet. Und allein im deutschsprachigen Raum weit mehr als 3 Millionen Leserinnen und Leser angesteckt. Das Echo ist rundum positiv.
Bei diesen Romanen, da taucht man einfach heute geschwingt ab in eine ganz spannende Welt. Da liest man plötzlich ist fertig und man fragt sich, wo die Zeit her ist.
Ich bin total begeistert, muss ich einfach sagen. Und ich finde, dass das Geheimnis wahrscheinlich ist, dass er einfach die Leute beschreiben kann. Bis ins Detail, also bis zum Piercing, bis zur Tätowierung von den Macken, oder? Dass jemand gar nicht lacht und nochmal zum Ufer zieht und so. Das finde ich das Geniale.
Man kann nichts mehr anders machen. Es ist einfach gescheit, spannend und es wiederholt sich nie. Es hört nicht auf, die Spannung, bis zum Schluss.
Was auch noch schön ist, ist, obwohl es so komplex ist, verliert man nie den Faden. Man weiss immer, um was es geht.
Um was es geht, ist bei diesen Romanen gar nicht so einfach zusammenzufassen. Kritikerinnen und Kritiker haben gejubelt und gesagt, der Stieg Larsson hat da eine völlig neue Form von Literatur kreiert. Eine Mischung aus knallhärtem Politthriller, modernem Gesellschaftsroman und differenziertem Psychodrama. Und auch wenn ihm beim Lesen manchmal die Harzberg stehen, man spürt, dass sich da der Stieg Larsson sehr wohl an Realität orientiert. Als Recherchierjournalist hat er die Verhältnisse, die er darüber geschrieben hat, mehr als jeden anderen Schweden kennt.
Ja, es sind eben nicht so Weltverschwörungstheorien, die da der Stieg Larsson aufwirft in seinen Romanen, sondern es sind Sachen, die es halt eben leider wirklich gibt. Wirtschaftskriminalität oder Mädchenhandel ist zum Beispiel auch das Thema vom Stieg Larsson oder der Rechtsradikalismus in Skandinavien.
Also er findet Frauen zum Beispiel besser und lieber als Männer. Also er ist wirklich, er hat den Roman oder die Trilogie für die Frauen geschrieben, habe ich das Gefühl. Aber ich konnte mich so identifizieren, dass ich fast zu einer Frau wäre geworden. Und es geht um mafiöse Gesellschaften, es geht um Staatsangestellte, die korrupt werden, die irgendwie den Staat probieren zu unterlaufen.
Also zusammengefasst geht es um ganz gemeine, unmenschliche Situationen, wo einen ganz kosmopolitischen Hintergrund hat. Und das schreckt einem schon auf, nicht ab, aber auf. Und bringt einem zum Nachdenken. Ja, ist das überhaupt möglich?
Die Bücher von Stieg Larsson haben neben der spannenden Story noch eine andere attraktive Komponente, sagen alle, die ich darauf angesprochen habe. Und zwar die ungewöhnlichen Hauptfiguren.
Das ist der ganz tolle Journalist Michael Blomqvist. Betörend wie verrückt, wie man aus dem Buch auch entnimmt. Und dann natürlich die ganz faszinierende, superintelligente Computerhackerin Lisbeth Salander.
Und die zwei, das Team, das Duo, das schafft es eben die Grüsle, die da so rum sind, vom Staat, über die Polizei, über die Psychiatrie und so weiter, die wirklich an Pranger zu stellen.
Also das ist auch selten, dass ein Journalist als Hauptfigur vorkommt, so in einem solchen Roman. Und vor allem natürlich sie ist natürlich einmalig. Das hat man noch überhaupt nie irgendwo gehabt, dass so eine Hackerin und in dieser Art wie sie ist, einfach als Hauptfigur vorkommt. Das ist einmalig.
Und der Stieg Larsson, der zeigt mit dieser Figur eigentlich, wie einfach das es ist, so Sicherheitsschranke im Internet zu durchbrechen. Also, wenn so eine Lisbeth Salander auf einem angesetzt wird, die findet alles aus über einem. Und das ist das, was einem also manchmal schon ein bisschen zu denken gibt.
Der charmante Michael Blomqvist, Enthüllungsjournalist beim politischen Magazin Millennium und die eigenwillige Computerhackerin Lisbeth Salander. Sehen Sie, wie gesagt, die zentralen Figuren in dieser Millennium-Trilogie. Am Anfang vom ersten Band, von Verblendung, lernen Sie sich quasi als Gegner kennen. Sie arbeiten bei einer Sicherheitsfirma, die heimlich Abklärungen macht über Personen. Im konkreten Fall verlangt der mächtige Wirtschaftsboss genauere Angaben über Michael Blomqvist. Lisbeth hackt sich also in den Computer von Blomqvist ein, dreht einen Haufen persönliche Informationen zusammen und liefert die vertraulichen Daten den Auftraggeber. Hören wir einen Szenenausschnitt aus dem neuen Film.
SMS-Kopien, E-Mails, Bankdaten. Wie haben Sie sich all diese Dinge beschafft?
Das spielt keine Rolle. Sie bestellen, ich liefere.
Lisbeth, was können Sie mir über Blomqvist erzählen?
Steht alles da.
Ich hätte gern die Kurzfassung gehört.
Michael Blomqvist, auch bekannt als Kalle Blomqvist, sein Spitzname, nachdem er in den 80ern etliche Banküberfälle aufgeklärt hatte. Seither war er eine öffentliche Person ohne irgendwelche Geheimnisse. Diese Artikel da können von jedermann gelesen werden.
Das heißt, er hat Geheimnisse?
Geheimnisse hat jeder.
Der Industriekapitän, wo der Michael Blomqvist lässt ausspionieren, ist der Altmilliardär Henrik Wanger. Er will wissen, ob der Mann sauber ist, weil er ihm einen heiklen Fall anvertraut. Der Genialjournalist Blomqvist soll nämlich ein Verbrechen aufklären, das vor 40 Jahren stattgefunden hat. Das Opfer am Henrik Wanger seine Lieblingsnichte Harriet.
Harriet ist damals 16 Jahre alt gewesen. Es war Weltkindertag. An diesem Tag war sie in Hedestad und hat sich auf der Hauptstraße den Festzug angesehen. Diese Fotografie hier erschien dann in der Zeitung. Gegen 2 Uhr kam sie zurück auf die Insel. Sie wollte etwas mit mir besprechen, aber ich hatte wegen der Vorstandssitzung keine Zeit.
Wie hat man sie getötet?
Das weiß keiner. Sie ist einfach verschwunden.
Der Fall ist mehr als rätselhaft. Ein Leich hat man nie gefunden. Dafür geheimnisvolle Zeichen, die auf die Harriet hinweisen. Sie hat nämlich ihrem Onkel Abend zum Geburtstag eine getrocknete Blume geschenkt. Und der Brauch ist schon nach ihrem Verschwinden weitergegangen. Als Beweis führt der Henrik Wanger der Michael Blomqvist auf einen Estrich, für ihn die Blumensammlung zu zeigen.
Das ist ja unglaublich.
In jedem Jahr bekomme ich an meinem Geburtstag mit der Post eine Blume. Aus allen möglichen Orten dieser Welt.
Wer soll Ihnen diese Blumen schicken?
Harriets Mörder.
Ist der Mörder tatsächlich der Absender von dieser Blumenpost? Oder ist Harriet vielleicht gar nicht tot? Ein Haufen Fragen beschäftigen der Michael Blomqvist. Ein wichtiger Hinweis überkommt er per Mail von der Lisbeth Salander, die sich offenbar auch für den Fall interessiert. Die zwei kennen sich zwar noch nicht persönlich, aber er weiss, dass sie ihn seinerzeit ausspioniert hat und überrascht sie darum in ihrer Wohnung.
Lisbeth Salander?
Wer sind Sie?
Hören Sie auf damit. Sie wissen, wer ich bin. Lassen Sie mich rein. Nein. Ich habe Ihren Bericht gelesen. Sehr, sehr spannend. Vor allem, dass Sie sich illegal Zugang zu meinen Dateien verschafft haben.
Was wollen Sie?
Wie viel wissen Sie über den Auftrag, an dem ich arbeite?
Vor 40 Jahren wurde eine 16-Jährige ermordet.
Bis heute war ich mir nicht sicher, dass sie ermordet wurde. Aber dann kommen Sie und erklären mir, dass es um Bibelstellen geht, in denen Frauen getötet werden sollen.
Und?
Das ist die bislang wichtigste Spur.
Und?
Ich brauche Ihre Hilfe.
Mal sind sie gegeneinander, mal ziehen sie am gleichen Strick. Das ist so etwas wie das Grundmuster in der Beziehung von Michael Blomqvist und Lisbeth Salander. Ein Muster, das sich durch alle drei Millennium-Band durchzieht. Als Recherchierteam sind die beiden grandios.
Harriet hatte eine Liste der verschwundenen Frauen gemacht.
Sie klären nicht nur das rätselhafte Verschwinden von dieser Harriet Wanger auf, sondern sie holen sonst ein paar Leichen aus dem Keller.
Der Mann ist ein Sadist, er hasst Frauen.
Mehr als einmal will man ihn an das Lebige. Aber unbeirrt gehen sie ihren Weg.
Es war jemand hier.
Sie entlarven zum Beispiel die Verstrickungen von Mächtigen mit rechtsradikalen Kreisen und lösen damit Schweden eine regelrechte Regierungskrise aus. Jemand, der schon sehr früh vom Larsson-Fieber gepackt wurde, ist auch die Tagesshow-Moderatorin Beatrice Müller.
Also ich weiss noch gut, dass ich vom ersten Moment an einfach absolut gefangen war von dieser Geschichte. Das ist wahrscheinlich nicht nur mir so gegangen. Und ich weiss dann auch, dass ich gelangt habe, bis das zweite rausgekommen ist, bis dann eben das dritte rausgekommen ist. Und bis ich dann schließlich eben, was sind es, etwa fast 2500 Seiten, wenn man dann alle drei miteinander nimmt, bis ich die gelesen habe. Und ich glaube, etwas, wo die Faszination ausmacht, ist, dass dem Stieg Larsson das gelungen ist, dass er über drei Bücher hinweg einfach den Plot so ineinander rein hat können verschachteln, dass man eine ganze Geschichte am Schluss hat mit unendlich vielen Facetten, wo nicht mehr auseinanderzubeindeln sind, sondern so wie eine Art Maschine einem im Bann hineinzieht mit einer einfachen Sprache. Und das ist wahrscheinlich auch das, was eben auch dann letztlich den Massenerfolg ausmacht, dass er so sehr, sehr, sehr viele Leute an dem haben können teilnehmen.
Es hat ja jemand vorhin gesagt in dieser Umfrage, er sei so etwas wie ein Frauenversteher. Habt ihr das auch einen Eindruck gehabt?
Ja, ein Frauenversteher, also vermutlich muss man zuerst einmal die Figur überhaupt analysieren, die er uns da präsentiert. Ein Frauenversteher, er porträtiert eine sehr extreme Frau. Es ist die Lisbeth Salander, die Hackerin, die er da so unglaublich intensiv beschreibt. Das ist eine hochbegabte, kreative, eigensinnige Frau, die im Prinzip kann die moderne Computerwelt eigentlich durchschauen und letztlich allen Männern einen Streich spielt. Aber sie zahlt einen sehr, sehr hohen gesellschaftlichen Preis dafür. Ich glaube, er will uns da auf Werte schicken, wo sagt, Frauen sind heute erwachsen worden. Er tut sich ja offenbar auf die Pippi Langstrumpf beziehen, was er scheint, glaube ich, mal gesagt hat, dass die Figur eigentlich auf der Kinderfigur von Astrid Lindgren basiert, wo jetzt wie erwachsen wird, dass in der modernen Gesellschaft mit den Problemen, mit den Ecken und Kanten von dieser Gesellschaft, in dem modernen Sein, wo auch nicht mehr ganz zurechtkommt mit sich selber. Das hat mich eigentlich fasziniert. Und über das habe ich lange nachgedacht.
Sie hat ja auch sehr viel Gewicht mitschleppt. Also sie hat ja sehr eine belastende Vergangenheit.
Ja, es ist eine schwierige Figur, die Lisbeth Salander. Aber ich glaube, ich weiß es nicht, ich interpretiere das jetzt drinnen, aber ich glaube, der Autor, der Stieg Larsson, hat uns auch damit wollen, etwas von seinem eigenen Unbehagen irgendwie gegenüber der Gesellschaft mitteilen. Also, was mir so vorkommt, ist, er hat auch eine Art Wut rausgeschrieben, eine Wut, die er hat gehabt, offenbar, wie er Gesellschaft erlebt. Die Wut auf die Welt, wie sie ist, wie sie sich ihm präsentiert hat, eine Welt, die voll Rassismus ist, eine Welt, die eben auch prägt ist letztlich von sehr viel Diskriminierung der Frauen, von Mutlosigkeit. Und ich glaube, ihm ist es tiefes Anliegen gewesen, zu zeigen, was die aktuellen Verhältnisse sind, auch zu zeigen, was für eine Gefahr, eben, was für eine Bedrohung, eine reale Bedrohung von dem Rechtsnationalismus ausgeht. Ich habe gelesen, dass er selber auch immer wieder Morddrohungen bekommen hat. Sein Name ist offenbar auf so Nazi-Todeslisten gestanden. Und zwei Journalisten, die auf dieser Liste gestanden sind, die sind Ende der 90er Jahre ermordet worden. Also es ist nicht einer, der irgendetwas geschrieben hat, sondern hat da offenbar aus seinem vollen Erlebten können schöpfen. Und das ist das, was durchkommt. Jeder Ziele, dass man ihm das abnimmt, die Ernsthaftigkeit, dass es eben nicht nur eine Geschichte ist, die einem jetzt packt, sondern dass das durchaus mit sehr realen Bedrohungen zu tun hat.
Beatrice Müller hat es gesagt. Man merkt beim Lesen, dass er Stieg Larsson sein Publikum aufrütteln wollte. Und das echte Engagement ist sicher ein Grund, warum die Bücher weltweit Millionen von Menschen faszinieren. Der Stieg Larsson selber hat seinen Durchbruch als Autor nicht mehr erlebt. Er ist am 9. November 2004 mit erst 50 in Stockholm in seinem Redaktionsbüro an einem Herzinfarkt gestorben. Zurückgelassen hat er seine Lebensgefährtin Eva Gabrielsson. Die beiden haben mehr als 25 Jahre zusammen verbracht. Sie war immer seine wichtigste Gesprächspartnerin und hat den Steig von dieser Millennium-Trilogie hautnah mitbekommen. Ihm war es aber auch ein grosses Anliegen, sie mit seinem Engagement nicht zu gefährden. Und darum hat er sein Privatleben völlig von der Öffentlichkeit abgeschirmt und auch bewusst auf eine Heirat verzichtet. Der gut gemeinte Schutz ist jetzt im Nachhinein ein Falle. Eva Gabrielsson, so hat man sie in den Zeitungen lesen. Sie hat keinen Anspruch auf all die zig Millionen, die Bücher einbringen, und muss alles Geld der Familie vom Stieg Larsson überlassen. Einer, der Stieg Larsson noch persönlich mehrmals getroffen hat, ist der DRS-Schweden-Korrespondent Bruno Kaufmann. Ja, mit ihm über Stieg Larsson, oder wie er eben auf Schwedisch sagt, Stieg Larsson. Ja, mit ihm geredet und ihn gerade zuerst gefragt, was der Mann denn so für ein Typ gewesen sei.
Ja, er war an sich ein ziemlich gewöhnlicher Typ gewesen. Ich habe ihn 2-3 Mal gesehen, als er damals Chefredakteur war von einer Zeitung, die Expo heisst. Die gibt es immer noch, und das ist eine Zeitung, die sich eigentlich mit rechtsextremer Gewalt in Schweden beschäftigt. Und der Stieg Larsson ist als Experte eigentlich für die Fragen vom Rechtsextremismus bekannt worden in Schweden. Er hat mit dieser Zeitung eigentlich alles aufgegriffen, was eben rund um den Bereich Rechtsextremismus passiert ist. Und er war ein sehr freundlicher, sehr so ein zurückhaltender Mensch gewesen. Er hat sehr überzeugt von seiner Sache geredet, aber er war nicht einer gewesen, der gross auftreten wollte. Er ist zum Beispiel nie im Fernsehen oder im Radio hier auftreten.
Was hat er denn für einen persönlichen Hintergrund? Also in welchem Umfeld ist er aufgewachsen?
Er ist auch in dieser Beziehung, würde ich sagen, nicht etwas Aussergewöhnliches in Schweden. Er ist in Nordschweden aufgewachsen, nördlich von Umeå. Das ist eine Stadt, etwa 800 Kilometer nördlich von Stockholm. Und er ist als Kind aufgewachsen von einer Arbeiterfamilie. Sein Vater hat in einem grossen Metallwerk gearbeitet. Er hat dann wie viele andere in Schweden sozusagen in Nachkriegszeit aber auch die Möglichkeit gehabt für eine gute Ausbildung. Er ist relativ gut gewesen in der Schule, hat auch studiert und er hat dann als Arbeiter eigentlich auch angefangen bei der Post als Postangestellter, bevor er dann relativ früh zu der schwedischen Depeche-Agentur gekommen ist, wo er dann fast 20 Jahre lang eigentlich treu geblieben ist und dort gearbeitet hat. Und dort hat er so verschiedene Aufgaben gehabt, er hat Sachen geschrieben, hat vor allem aber auch Infografiken gemacht, hat also schon irgendwie auch versucht, Sachen, die passiert sind, zu visualisieren. Und er hat, und das ist vielleicht das erste Zeichen gewesen, dass er sich besonders interessiert für das Genre Krimis. Zweimal pro Jahr hat er zusammengefasst, was an neuen Krimis rausgekommen ist. Und interessanterweise hat er nur Krimis behandelt, die von Frauen geschrieben worden sind.
Und dann hat er, wie ihr schon erwähnt habt, selber eine Zeitschrift gegründet.
Er hat dann eben 1995 die Zeitschrift Expo gegründet und hat mit dem eigentlich dann eben sozusagen wirklich sich auch ein bisschen aufs Glatteis rausbegeben, weil natürlich das Thema von dieser Zeitung eben rechtsextreme Gewalt war und er natürlich durch das dann auch immer wieder unter Beschuss gekommen worden ist, bedroht worden ist und eigentlich auch in diesem Bereich und in die Abgründe, die er ja später in seinen Büchern auch klar und interessant beschreibt, auch immer wieder denen begegnet sind. Also eben der Hass, auch die Gewalt und auch die zum Teil hintergründigen Verschwörungen, die er immer wieder auch erlebt hat, die hat er natürlich als Journalist dann bei dieser Zeitschrift Expo ganz klar und deutlich müssen auch behandeln. Was ihm ganz wichtig war, ist, dass er sehr genau war. Er hat dort überhaupt keine Fiktionen eingebracht. Er hat also mit dem nicht gespielt, sondern hat das also sich als Bürgerpflicht zur Verteidigung der Demokratie auch verstanden. Und im Hintergrund zu dem ist auch gestanden, dass er sich als junger Mensch schon sehr interessiert hat für Fragen der Demokratie in der ganzen Welt. Er ist vielen Orten umreisen. Er ist ein richtiger Tramper, ein globaler, neugieriger Mensch gewesen. Und er hat das dann auch in diesem Engagement eigentlich können umsetzen.
Parallelen zwischen seinem Leben und seinen Geschichten sind augenfällig. Darf man also sagen, der Journalist Michael Blomqvist ist klar ein alter Ego vom Stieg Larsson?
Ich denke schon. Er hat ja gesagt, noch, als er gelebt hat, dass er eigentlich die Bücher geschrieben hat, eigentlich ein bisschen als Ausgleich zu seiner Arbeit eben als Expo-Chefredakteur. Er hat also eigentlich mit seinen Kriminalromanen sich selber eigentlich wie ein persönliches einen Ausgleich können schaffen. Er hat das als Entspannung auch gebraucht. Er war einer, der eigentlich in der Nacht geschafft hat und am Tag hat er sich eher ein bisschen müssen, ausruhen. Also er ist am Nachmittag um 3-4 jeweils auf der Redaktion von Expo gekommen und hat er bis am Morgen um 5 hat er dann gearbeitet. Wobei eben auch eine Zeit von dem hat er dann eben gebraucht dazu, um an diesen Büchern zu schreiben. Er hat angefangen mit diesen Büchern 2001 zu schreiben und hat ja dann erst eigentlich ganz nach 3-4 Jahren wirklich die Bücher, wo er schon fast die ersten 3 eben fertig hatte, hat dann an einen Verlag weitergegeben. Also seine ursprüngliche Idee war nicht, unbedingt die Bücher zu publizieren, sondern wirklich für sich da etwas zusammenzustellen aus all seinen Erfahrungen, aus seiner Neugier, aus seinem eigentlich Bedürfnis können schreiben, das er schon als Kind hatte. Sein Vater hat mal erzählt, dass er als 12-Jähriger eine Schreibmaschine bekommen hat und eigentlich die noch nie mehr losgelassen hat.
Was ist denn mit dem Manuskript oder mit diesem Manuskript passiert?
Er hat also die ersten 2 Bücher fertig geschrieben und hat das dann von einem anderen Freund lesen lassen. Und der Freund hat ihm einfach klar gesagt, das sind so gute Bücher, die musst du sofort einem grossen Verlag geben. Hat dann auch empfohlen, was für einen Verlag. Und der Verlag hat dann natürlich die Bücher entgegengenommen und massiv gestaunt, was da auf sie zugekommen ist. Und irgendwo auch Spürung gehabt, dass da etwas ganz Grosses geschrieben worden ist. Und es gibt interessanterweise noch einen kleinen E-Mail-Verkehr, wo in den Tagen, bevor dann der Stieg Larsson wegen dem Herzversagen gestorben ist, im November 2004 noch ein bisschen der Kontakt zwischen der Lektorin vom Verlag Nordstedts in Stockholm und ihm eben zeigt. Und dort kommt schon klar raus, dass auch der Stieg Larsson in dem Moment eigentlich auch spürt, dass da etwas wirklich zusammengekommen ist, wo ein Erfolg kann sein. Er schreibt in einem von diesen E-Mails noch, er sehe jetzt die Bücher sozusagen ein bisschen als Altersvorsorge für ihn an. Und er hat ja noch mitbekommen, dass eigentlich auch der schwedische Verlag bereits dann auch an die internationale Lancierung gedacht hat. Er hat also eine kleine Vorahnung bekommen, eigentlich, dass da grossen Erfolg rauskommen könnte. Er hat aber auch wirklich die 3 Bücher noch so können abgeben und dann ist eben dann der Tod dazwischen gekommen.
Also die sind erst rausgekommen, als er schon nicht mehr am Leben war. Was ist denn nachher passiert mit dem Erfolg? Ist das sofort gekommen in Schweden oder ist das langsam passiert?
Es ist relativ schnell gegangen. Also das erste Buch ist ja dann 2005 rausgekommen. «Männer zum Hatar Kvinnor», wie das auf Schwedisch heisst, oder «Männer, die Frauen hassen» auf Deutsch. Der Titel auf Deutsch, wie er rausgekommen ist in Deutschland, heisst ja «Verblendung». Also eigentlich ein anderer Titel. Und das Buch hat relativ schnell eingeschlagen. Und man hat ja dann auch schon gewusst, und der Verlag hat es auch schon gewusst, dass er ja da 2 andere Bücher schon auch unterwegs sind. Man hat also eigentlich können nachher auch die Buchlancierung relativ gut planen und das Buch ist ein enormer Erfolg, sie hat sich schnell verkauft und vor allem natürlich jetzt auch, wo das Buch noch verfilmt worden ist, hat man gesehen, was das für ein riesiger Erfolg ist und wie sich die Leute eigentlich nicht mehr davon reissen können, wenn sie mal angefangen haben, den zu lesen und die vielen Stränge, die da immer wieder auch zusammenkommen und doch sich auch wieder massive und spannende Ausflüge machen. Also das hat die Leute fasziniert und fasziniert eben nicht nur die Schweden, sondern auch weit darüber aus.
Ihr sagt, in Schweden ist er eigentlich sofort gerade durchgestartet, der erste Roman. Also ist das bis heute geblieben? Also ist der Stieg Larsson vergleichbar mit dem Henning Mankell mittlerweile?
Er ist ich würde sagen, nicht vergleichbar in dem Sinn, weil der Henning Mankell ist ja ein Erfolgsautor, der schon seit Jahren, wenn in Jahrzehnten rum ist und sich auch mit seinem Erfolg sozusagen in ganz verschiedenen Art und Weise hat können auch etablieren. Das Stieg Larsson ist ein relativ unbekannter Journalist gewesen, der eben nie in den Medien auftaucht ist, der sich immer zurückgehalten hat und sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat, wo ja einerseits sehr politisch, andererseits aber auch sehr heikel gewesen ist. Also das Stieg Larsson ist heute eigentlich ein Genie, wo man eben schon fast als Mythos betrachtet. Und in dem Sinne hat er ganz eine andere Rolle als der Mankell. Er ist wirklich bei den Lesern und Leserinnen eben wirklich jetzt der Stieg Larsson, wo man eben nicht mehr kennt hat, aber mit diesen Büchern jetzt eben weltbekannt worden ist. Und so gesehen würde ich sagen, ist er direkt in den Krimi-Himmel eben eingestiegen und wird jetzt sicher auch eine Weile bleiben.
Für Schlagzeilen sorgen ja im Moment nicht nur die Bücher von Stieg Larsson, sondern offenbar auch ein Erbstreit. Ich habe gelesen, dass da verschiedene Parteien vor Gericht Anspruch erheben auf seinen Nachlass.
Ja, das ist natürlich so, weil es geht ja darum, dass der Stieg Larsson ja eben nicht nur die drei Bücher sozusagen abgeschlossen hat, sondern er hat eigentlich vor, 10 Bücher zu schreiben. Er hat also eigentlich weitergeschrieben an diesen Geschichten. Er hat das vierte Buch, sagt man, etwa zur Hälfte fertig geschrieben gehabt, ein fünftes Buch auch schon geschafft. Er hat also eigentlich viel mehr geplant gehabt. Und das hat bedeutet, dass zum Beispiel seine Lebenspartnerin Eva Gabrielsson im Nachhinein eigentlich den Computer, den er hatte, für sich in Anspruch genommen und gesagt hat, dass da hat sie jetzt Recht drauf. Umgekehrt hat die Familie, also der Vater und Brüder vom Stieg Larsson, gesagt, nein, das sei etwas, wo nicht einfach nur ihr gehört. Also da wird jetzt gestritten über eigentlich die Inhalte vor allem, aber natürlich geht es auch ein bisschen darum, was mit all dem Geld soll passieren. Auch da ist es bisher, weil eben der Stieg Larsson und seine Partnerin nicht geheiratet waren, gibt es auch da Rechtskonflikte. Es gibt weiterhin noch eine kleine Partei in Nordschweden, die das Gefühl hat, dass Stieg Larsson, weil er dort Mitglied war, dass das Geld soll zu ihnen gehen. Also da gibt es jetzt auch ein bisschen unschöne Sachen, wobei Familie eigentlich vor allem, also Vater und Brüder, haben eigentlich auch gesagt, also sie möchten das eigentlich begraben, sie möchten nicht, dass das sozusagen Serbe wird von ihrem Bruder und Sohn.
Man hat ja gesehen, dass sich irgendwie noch ein Testament auftaucht, wo er eben eine kleine Partei hätte bedacht.
Ja, das wird gesagt so. Er hat schon erklärt, dass er auch die Partei, eine sozialistische Partei in Umeå in Nordschweden, wolle unterstützen. Aber das ist eigentlich eine Erklärung, die man bis heute nicht weiss, ob sie echt ist. Es ist also nicht irgendwie ein Testament, das unterschrieben war, sondern es ist so eine Erklärung. Und ich meine, Stieg Larsson hat trotzdem sehr ungesunden Lebensstil, den er ja geführt hat. Also, dass er nicht gut geschlafen hat, dass er nicht gut gegessen hat, dass er viel geraucht hat. Er hat natürlich nicht damit gerechnet, dass er schon mit 50 dann muss sterben. Also, in dem Sinn hat er auch nicht gewusst, dass er überhaupt so viel Geld je wird haben, wie er jetzt hätte. Also in dem Sinn sind das natürlich alles ein bisschen Vermutungen. Und ich glaube, der Eindruck ist jetzt auch in der letzten, dass auch die Partei gesagt hat, nein, also das tun wir nicht weiter treiben, weil irgendwo sind einfach alle ja fasziniert über die Bücher und wollen sich da jetzt auch nicht irgendwie als Spielverderber aufspielen.
Ist aber dann noch mit der Publikation von diesem halbfertigen Manuskript zu rechnen, oder müssen wir es damit abfinden, es hätte drei gegeben und fertig?
Ich glaube es fast so. Also es sieht so aus, dass das vierte Buch, wie viel genau von diesem Buch eigentlich parat ist, weiss man ja nicht. Und das Schwierige ist natürlich, dass wirklich das Stieg Larsson ja so eine besondere Art hat, das zu schreiben und eben auch die Fäden wieder zusammenzuziehen und Auflösungen zu bieten, dass da nicht jetzt einfach jemand könnte sozusagen als Ghostwriter dazukommen und einfach noch den Rest fertig schreiben. Ich glaube, es wird kaum mehr eine eigentliche Publikation im Sinn jetzt von den ersten Büchern geben, sondern vielleicht einmal im Sinn von einer Art Literatur, wissenschaftlicher Aufarbeitung, eventuell auch. Natürlich ist es ja immer möglich, dass seine ehemalige Partnerin noch das Gefühl hat, sie wolle mal etwas von dem noch publizieren. Aber im Sinn von einem neuen Millennium-Buch, glaube ich, können wir nicht mehr viel darauf hoffen.
Was jetzt wahrscheinlich all die vielen Stieg Larsson-Fans ein bisschen enttäuscht. Das war der DRS-Schweden-Korrespondent Bruno Kaufmann gewesen. Mit ihm geredet hat Lucia Stettler. Wenn Sie es noch nicht sind, aber noch möchten werden, ein Fan von Stieg Larsson, da sind die Angaben zu seinen Romanen. Die einzelnen Titel heissen «Verblendung», «Verdammnis» und «Vergebung».
Alle drei kann man als Heine Taschenbücher kaufen. Aber vielleicht müssen sie zumindest den ersten Band «Verblendung» gar nicht kaufen, sondern vielleicht gönnen sie ihn ja. Weil die Verfilmung von diesem Buch ganz neu im Kino läuft, hat jetzt der Verlag eine Spezialausgabe von diesem Band publiziert und 5 Exemplare davon können wir jetzt ihnen abgeben. Wenn sie die Frage könnt beantworten. Wie heisst die Zeitschrift, die Stieg Larsson seinerzeit gegründet hat und wo quasi das reale Pendant darstellt zum Magazin Millennium im Buch? Es ist in dieser Stunde mal erwähnt worden. Schreiben Sie die Antwort auf eine Postkarte und schicken Sie die an die Adresse Schweizer Radio DRS1, Buchzeichen, Stichwort Stieg Larsson. Schweizer Radio DRS1, Buchzeichen, Stichwort Stieg Larsson, 8099 Zürich. Wie heisst die Zeitschrift, die Stieg Larsson seinerzeit gegründet hat und wo quasi das reale Pendant darstellt zum Magazin Millennium im Buch?
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.